Hallo zu den Microsoft Days in Österreich. Wir sind hier heute, um den Vortrag dem mobilen Mitarbeiter sicher ausrüsten und verwalten, zu verwalten, Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Oliver Kinzauer. Ich bin Senior Managing Consultant bei der Firma Allegri. Ich bin seit 25 Jahren in der IT-Branche tätig, davon 14 Jahre bei Microsoft. Ich habe unter anderem als Interimsmanager in einer großen deutschen Versicherung mit 40 Mitarbeitern den Desktop-Bereich verantwortet und bin bei der Allegri spezialisiert auf die Beratung von mobilen Arbeiten und virtualisierten Arbeitsplätzen. Und weil ich das alles nicht alleine machen möchte, habe ich mir Verstärkung mitgebracht, denn ich möchte heute so ein wenig den Standpunkt des Kunden einnehmen und Geronimo wird die Microsoft vertreten. Vielleicht okay. Stellst du dich kurz vor.
Ganz genau, ja. Mein Name ist Geronimo Janosiewicz. Ich arbeite jetzt seit circa 3 Jahren bei Microsoft Österreich in der Rolle des Partner Technology Advisors. Das heißt, ich arbeite primär mit Partnerunternehmen wie zum Beispiel der Allegri zusammen und schaue, dass dort die neuesten Technologien bei den Partnern bekannt sind. Im Konkreten sind das bei mir die Produkte der Office Division, also das klassische Microsoft Office, genauso wie SharePoint, Exchange, Lync, Project, Project Server und Visio. Und rund um diese Themen helfe ich unseren Partnern hier entsprechend ready zu sein. Und einige dieser Produkte werden wir ja heute auch sehen. Ich habe da jetzt eh schon 4, 5 Buzzwords fallen gelassen, aber ich glaube, für unseren heutigen Vortrag hast du noch ein paar mehr auf Lager.
Habe ich, ja. Wenn wir uns mal angucken, was im Moment im mobilen Bereich an Buzzwords herumgeistern, dann ist das eine ganze Menge. Ja. Und das verwirrt natürlich immer wieder. Und die Frage ist, warum das alles? Warum diese ganzen Buzzwords? Was steckt dahinter? Wie soll man damit umgehen? Und was hat das zu bedeuten? Warum das alles? Ganz einfach. Der Personalcomputer ist zu komplex und Information Appliances sind die Lösung. Zumindest behauptet das Donald A. Norman in seinem Buch The Invisible Computer von 1998. Aber er ist nicht der Erste, der diese Idee aufgegriffen hat, sondern die Idee zu den Information Appliances, die ist viel, viel älter. Und was man darunter versteht, das zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar, Information Appliances sind Geräte, die auf die Informationsvermittlung spezialisiert sind. Das Ganze hat im Kopf, in der Theorie, Jeff Raskin, Projektleiter des Apple Macintosh, schon 1978 definiert. Und jetzt fragt man sich natürlich, sind wir schon so weit? Haben wir diese Information Appliances schon erreicht? Gibt es die? Und Sie werden lachen, ja, natürlich gibt es die. Wenn man sich das mal heute anguckt, wie viele Information Appliances es mittlerweile gibt, dann muss man sagen, jeder von Ihnen wahrscheinlich kennt so ein Gerät. Jeder hat schon mal so ein Gerät gesehen, jeder hat schon mal so ein Gerät in der Hand gehabt oder arbeitet täglich damit, benutzt es täglich. Ob das nun Smartphones sind, Tablet-PCs oder aber auch Embedded Devices, die für die Logistik gedacht sind, wie sie zum Beispiel beim Postboten, bei der Post in Deutschland benutzt werden, wo sie zum Beispiel ihre Sendung quittieren. Alle diese Information Appliances gibt es schon und wir sind eigentlich da. Was heißt das? Wie bekommt man solche Unmengen an Appliances in den Griff? Wie gehe ich damit um? Und die Frage, die höre ich jedes Mal wieder, wenn ich mit Kunden über das Thema rede. Zum Beispiel die Frage, welche Endgerätestrategie soll ich wählen? Oder welche Kommunikationsstrategie benötige ich? Was passiert mit meinen Unternehmensdaten? Wo liegen die? Wie kann ich sie sicher schützen? Ja. Wie gehe ich mit Applikationen um? Muss ich mich dem Trend anpassen? Brauche ich einen App Store? Brauche ich ihn nicht? Und immer wieder, was ist mit den Kosten? Wie kann ich das Ganze realisieren zu einem Preis, der für mich wirtschaftlich ist? Und die einzige Antwort, die ich darauf immer wieder habe, ist, den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Nehmen Sie sich diese vier Bereiche, die Applikationsschicht, die Datenschicht, die Kommunikationsschicht und die Endgeräteschicht. Und nehmen wir mal die ganzen Buzzwords, die wir am Anfang hatten, und ordnen die mal zu. Dann haben wir in der Endgeräteschicht zum Beispiel die Betriebssysteme, aber auch zum Beispiel etwas, was als Trend im Moment sehr häufig im Markt gehört wird, Bring Your Own Device oder BYOD. Genauso wie das Thema MDM, mobiles Device Management. Darauf haben wir dann die Kommunikationsschicht. Und auch hier hört man immer wieder Buzzwords. Gerade sehr beliebt ist das Thema LTE als neue Übertragungsmöglichkeiten für breitbandige Drahtloskommunikation. Aber auch im eigenen Unternehmen hat man heute WLAN oder VPNs. Natürlich geht es auch um das Thema, wo lagere ich Daten? Wie gehe ich damit um? Soll ich Daten rausgeben oder kann ich Daten auch bei mir im Unternehmen halten und trotzdem die Cloud benutzen? Darüber werden wir auch reden, genauso wie in der Applikationsschicht das Thema Applikationen, Applikationsstores und auch wie virtualisiere ich Applikationen. Wenn man das Ganze mal zugeordnet hat, dann ist es eigentlich relativ einfach. Denn das Ganze wird hauptsächlich eine organisatorische Herausforderung für die IT. Es bietet einen planbaren und flexiblen Lösungsansatz. Es ermöglicht einen Best of Breed oder einen herstellerorientierten Ansatz, den man zur Umsetzung nutzen kann. Es beinhaltet auch Investitionsschutz und natürlich auch Investitionskostensenkungen. Und all das ist sicher schnell und kostengünstig zu bekommen. Gucken wir uns also als erstes die Endgeräteschicht an. Dort höre ich immer wieder von Kunden die Anforderung, wie kann ich das erreichen, dass ich die marktüblichen Betriebssysteme, die marktüblichen Endgeräte einbinden kann, die ich im Moment von den Mitarbeitern auch angeboten kriege, wie Apple, wie Android, zum Beispiel mit einem Google Nexus 10, aber auch Dinge wie Smartphones. Wie kann ich da regelbasiert konfigurieren? Wie kann ich es erreichen, dass zum Beispiel abhängig vom Standort bestimmte Regeln gelten oder nicht gelten? Ich darf nicht auf das Privatgerät eingreifen, wenn ich zum Beispiel einen Sicherheitsbereich habe, wo ich eine Kamera abschalten muss, dann kann ich das nicht permanent tun, sondern der Benutzer, der mir sein Gerät mitbringt, der sein Gerät im Unternehmen nutzen will, der möchte natürlich seine Urlaubsfotos damit machen können. Ich kann also an einem Tablet oder an einem Smartphone diese Kamera nicht abschalten. Jedenfalls nicht, wenn er nicht im Unternehmen ist. Sicherheitsfunktion, zum Beispiel bei Verlust. Wie kann ich dafür sorgen, dass nur der Bereich gelöscht wird, der für mein Unternehmen kritisch ist? Auch hier wieder, wenn ich Privatgeräte habe, muss ich sicherstellen, dass Privatgeräte nur der Teil gelöscht wird, der unternehmensspezifisch ist. Auch bei der Unterscheidung von Privat- und Firmengeräten, zum Beispiel beim Asset Management, ist es wichtig, dass ich dort entsprechende Informationen bekomme vom Gerät, sie unterscheiden kann. Und natürlich ganz klar Softwarebereitstellung, denn auch der Mitarbeiter, der sein eigenes Gerät mitbringt, soll arbeiten können. Wie sieht es denn da aus, Geronimo? Was hat denn Microsoft zu bieten? Wie sieht es denn zum Beispiel mit Microsoft Intune aus?
Ja, schauen wir uns dazu Windows Intune an. Ein großer Themenbereich hierbei ist nämlich das Management von Geräten, die sich nicht in der Windows-Domäne befinden. Du hast es gerade vorher angesprochen, Stichwort Bring Your Own Device. Man weiß eigentlich nicht so genau, welches Betriebssystem, welche Art von Device hier von den Mitarbeitern gekauft wird und entsprechend in das Unternehmensnetzwerk integriert werden soll. Und dafür gibt es von Microsoft eben die Lösung Windows Intune, die einerseits für klassische Windows-PCs verwendet werden kann, aber auch für mobile Endgeräte aller Hersteller. Prinzipiell ist Windows Intune einmal das Upgrade des klassischen Windows Professional auf die Enterprise-Variante. Man hat auch weiterhin die Möglichkeit, hier zum Beispiel System Center für das Management zu verwenden. Das, was mit Windows Intune von der System Center Seite dazukommt, ist die Endpoint Protection, also kleinseitigen Virenschutz, Malware Protection auf der Windows-Installation auf dem Desktop. Zusätzlich erhalte ich durch Windows Intune eine zentrale Webkonsole, in der ich jetzt das gesamte Device-Management machen kann. Und da reden wir jetzt nicht nur von den Windows-PCs mit System Center Endpoint Protection, sondern eben auch von mobilen Geräten. Ich habe in einer übersichtlichen Konsole die Möglichkeit, mein Patch-Management zu machen. Ich habe, was sehr angenehm ist, eine Hardware- und Software-Inventarisierung dabei. Das betrifft jetzt nicht nur Microsoft-Software. Ich kann hier genauso eine Inventarisierung meiner Third-Party-Software vornehmen, was gerade beim Thema Lizenzmanagement durchaus komfortabel ist. Ich bekomme sehr schnell und einfach einen Überblick.
Das heißt, auch Microsoft bietet Support für iOS-Geräte und Android an?
Korrekt, absolut. Ja. Prima, das schauen wir uns auch an. Ja, ja, zusätzlich könnte für Non-Domain-Managed-Geräte die Remote-Unterstützung interessant sein. Das heißt, wenn ich einen Windows-PC da draußen habe, zum Beispiel in einer Außenstelle, in einem Verkaufslokal, und der hängt nicht in der Domäne drinnen, kann ich hier trotzdem eine Remote-Unterstützung anfordern. Das heißt, der Administrator in der Firmenzentrale kann auf den Rechner zugreifen, mit Maus und Tastatur entsprechend durchs Betriebssystem navigieren. Ja, warum Windows 8 Enterprise generell? Wir sind da wieder sehr stark in dem mobilen Thema drin, mobile Endgeräte. Und gerade wenn man ein Notebook verliert, ist es doch nicht uninteressant, dass die Daten verschlüsselt sind. Hier gibt es einen Mechanismus von Windows, von einer Windows-Domäne, der sich BitLocker nennt. Damit wird die komplette Disk entsprechend verschlüsselt. Dieser Verschlüsselungsmechanismus ist nach wie vor nicht geknackt worden. Das soll nicht heißen, dass das nie passiert. Ich glaube, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz hält der BitLocker schon einige Jahre das, was es verspricht, und ist ein sehr zuverlässiger Mechanismus, damit mir Festplatten, die abhanden kommen, nicht geknackt werden können. Neu bei Windows 8 ist, dass es BitLocker auch für USB-Sticks gibt. Das heißt, der Anwender kann relativ einfach mit zwei Klicks hier auch die Daten auf einem USB-Stick verschlüsseln. Den können auch User auf anderen Windows-Geräten öffnen, ohne dass sie dafür eine BitLocker-Installation brauchen.
Also auch wieder ein Android-Gerät oder ein iOS-Gerät?
Nein, in dem Fall reden wir von Windows-Computern, also Windows-PCs. USB-Sticks mit BitLocker auf Android-Geräten, auf iOS-Geräten funktioniert ja USB nicht. Da stellt sich die Problematik erst gar nicht. Funktioniert in dem Fall nicht. Das ist nämlich eine kleine Exe-Datei, die ich entsprechend aufmache. Dann brauche ich das Passwort und komme somit auch auf einem nicht-Domain-Managed-Gerät auf die verschlüsselten Daten. Ein neuer Mechanismus, den wir dann auch im Anschluss kurz vorstellen werden, in den Enterprise Editions von Windows 7 und Windows 8, ist Direct Access. Ich glaube, eine sehr interessante VPN-Alternative. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wechseln wir in den Demo-Teil und schauen uns Windows Intune im Einsatz an. Wie bereits erwähnt, das Ganze ist eine webbasierte Management-Konsole, und ich bekomme gleich vorneweg in der Systemübersicht entsprechend dargestellt, wo es gerade zu Problemen kommt. Die vorher von mir angesprochene System Center Endpoint Protection zeigt mir zum Beispiel, dass hier auf einem Rechner eine Instanz einer Malware gefunden wurde. Ich sehe auch hier, dass es neue Updates gibt. Ich kann die hier als Administrator entsprechend freischalten, bevor sie dann wirklich auf den Geräten ausgerollt werden. Schauen wir mal hier in die Gruppen rein. Das ist jetzt das Management meiner Endgeräte. Einerseits habe ich hier die Benutzer drin und hier unten die Endgeräte. Hier sind jetzt klassische Windows-PCs, zum Beispiel unter alle Computer drinnen. Wenn ich hier auf die Geräte rüberklicke, bekomme ich jetzt hier einfach die Auflistung der entsprechenden PCs. Wir wollen uns aber jetzt die mobilen Endgeräte anschauen, vor allem ja, iOS, Android etc. Für iOS gibt es hier eine direkte Unterstützung, das heißt eine kleine App auf iOS, damit die iOS-Geräte hier direkt mit eingebunden werden. Bei Android-Geräten bzw. bei vielen anderen Herstellern unterstützen wir hier das Management über Exchange Active Sync. Das heißt, ich kann Exchange Active Sync Policies dazu verwenden, entsprechend eine Sicherheit auf dem Gerät umzusetzen. Was kann man sich da vorstellen? Zum Beispiel, dass der Anwender auf seinem Smartphone einen vierstelligen PIN eingeben muss, um das Gerät zu entsperren, damit er zum Beispiel nicht direkt auf die E-Mails kommt und davor zumindest einen kleinen PIN braucht. Schauen wir mal rüber in die direkt verwalteten Geräte. Das sind jetzt Geräte, die eine kleine Exe-Datei, eine kleine Installation auf dem Gerät selbst drauf haben. Das kann, wie man hier sieht, ein iPad, ein iPhone sein, aber auch klassische Windows-Geräte bzw. Windows-AT-Geräte. Also Windows 8 auf ARM-Plattform. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Surface, das Microsoft Surface, das einen Quad-Core-ARM-Rechner hat, der auf Basis von Windows AT läuft. Alles, was der Anwender machen muss, ist eine URL eingeben, einmal den Up-Download bestätigen und dann taucht mir das Gerät entsprechend hier in meiner Management-Liste auf. Ich bekomme dann hier, ja, gibt es Warnungen zu dem Gerät, ich bekomme auch ein Hardware-Inventory, das heißt, ich sehe zum Beispiel hier, das ist ein Surface, das dürfte offensichtlich die 32 GB-Variante haben. Frei sind noch knapp 16 GB. Ich werde hier auch entsprechend gewarnt, wenn mein Endgerät, wenn zum Beispiel die Disk voll läuft, sehe ich das, bevor der Anwender das mitbekommt im Normalfall und kann entsprechend darauf reagieren und ihn halt bitten, ja, seine Daten wegzuschaufeln, das Ding einmal auszuputzen. Zusätzlich vergebe ich hier jetzt für die Endgeräte entsprechende Policies, Richtlinien. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine Hardware-Verschlüsselung der Daten wirklich auf der Disk entsprechend vorschreiben. Ich kann die minimale Kennwortlänge definieren und diese ganzen Parameter steuere ich hier zentral über Policies, ähnlich den Group Policies, wie man sie aus dem Active Directory kennt. Hier werden die Policies halt zentral in der Webkonsole verwaltet und ich kann dann hier entsprechend meine Richtlinien festlegen. Zum Beispiel, ja, ist ein Kennwort erforderlich, um in ein mobiles Endgerät einzusteigen? Wie lang ist die minimale Kennwortlänge, die maximale? Oder auch, nach wie vielen Minuten ist das Kennwort wieder erforderlich? Gerade bei Smartphones ein sehr interessanter Mechanismus. Innerhalb von 15 Minuten brauche ich es nicht jedes Mal aufs Neue eingeben, aber wenn ich es zum Beispiel liegen lasse, das Smartphone, ist nach einer Viertelstunde wieder entsprechend gesperrt, ohne dass der Anwender was dafür machen muss. Je nach mobilen Betriebssystem, man sieht das hier, ist es auch möglich für iOS und Android-Geräte Hardware zu sperren. Stichwort Kamera, Fotos machen im Betriebsgebäude zum Beispiel oder ich kann auch den Browser entsprechend abdrehen. Je nach Betriebssystem wird hier mal mehr, mal weniger unterstützt. Das hängt halt sehr stark auch vom Hersteller ab. Über die Active Sync Policies sieht die Sache sehr ähnlich aus. Auch da geht je nach Gerät, je nach Release des Operating Systems mal mehr, mal weniger. Zu guter Letzt vielleicht noch, ich habe hier jetzt auch mein Software Inventory mit. Das heißt, ich bekomme hier dann auch entsprechend dargestellt, welche Software haben meine Anwender auf den Endgeräten installiert. Bekomme hier eine Übersicht darüber und kann Windows Intune auch dazu nutzen, Software auszurollen. Das heißt, ich lade hier meine MSI-Pakete in die Cloud hoch und die stehen dann dem Anwender entsprechend zur Verfügung. Das schauen wir uns dann kurz auf einem Screenshot noch an. Stichwort Exchange. Alle, die Microsoft Exchange und somit auch Active Sync Policies verwenden, die können auch weiterhin ihren lokalen Exchange-Server verwenden, selbst wenn sie Intune als Management-Tool für die mobilen Endgeräte verwenden. Das heißt, ich installiere den Exchange Connector vor Ort in meiner Infrastruktur und der macht dann einen entsprechenden Upload der Daten hoch in die Windows Intune Cloud. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, weil er dem Administrator die Möglichkeit gibt, weiterhin sein klassisches Domain Management, sein Exchange Management zu machen und damit in einem Schritt auch die mobilen Endgeräte entsprechend zu servicieren. Der Anwender kriegt dann auf seinem Device ein User-Self-Service-Portal, das ist ganz einfach über eine URL erreichbar, da loggt er sich ein und bekommt hier jetzt die von dir angesprochenen Company-Apps zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann hier iOS oder Android-Apps zur Verfügung stellen, einerseits eigene Packages, andererseits kann ich auch Links auf einen iOS-App-Store machen, wenn die App über den klassischen App Store erreichbar wäre. Damit sieht der User hier wirklich alle seine Geräte, die Apps, die ihm das Unternehmen zur Verfügung stellt und er kann auch so einen kleinen Helpdesk-Support-Call aufmachen, wenn er ein Ticket erzeugen möchte. Eigentlich wollen wir heute nicht über Lizenzierung sprechen, bei Intune möchte ich es aber nur ganz kurz ansprechen. Man hat es dann hier als Referenz auch wirklich im Detail angeführt. Und zwar aus einem simplen Grund. Viele haben schon Enterprise Software Deployment Methoden, Stichwort System Center oder Third-Party Tools und werden sich jetzt sehr schnell fragen, naja, wie passt das jetzt mit Windows Intune zusammen? Es gibt bei Windows Intune die Möglichkeit, es zusätzlich zum System Center Configuration Manager zu lizenzieren. Das heißt, es sind keine massiven Mehrkosten oder eine Doppellizenzierung notwendig. Viele Unternehmen haben zum Beispiel schon Windows 8 Enterprise, die brauchen dann hier nicht das Paket kaufen, um dieses Upgrade noch einmal mitzukaufen. Von daher ist die Lizenzierung hier wirklich sehr flexibel und gibt einem auch die Möglichkeit, Intune sowohl technisch als auch lizenztechnisch in die System Center 2012 Umgebung zu integrieren. Das heißt, der Admin verwaltet weiterhin auf System Center und nimmt Intune für das mobile Device Management mit.
Gut, damit haben wir im Grunde genommen jetzt die Endgeräteschicht. Aber was ist mit der Kommunikationsschicht? Ich höre immer wieder Anforderungen vom Kunden, die heißen, ich möchte eine sichere und nahtlose Kommunikation. Ich möchte keine Nutzerinteraktion durch Standort oder Verbindungsbewusstsein. Das heißt, es gibt durchaus Traveling User, insbesondere VIPs, innerhalb eines Unternehmens, die möchten nicht mit irgendwelchen Dingen belastet werden, wie Pins eingeben oder ähnliche Dinge. Natürlich möchte man keine zusätzlichen Investitionsaufwände und die Administrationsaufwände sollen sich so gering wie möglich halten. Und das Ganze soll sich immer in die bestehende Systemlandschaft integrieren. Also Investitionsschutz. Was bietet denn Microsoft an der Stelle? Wie sieht es denn mit Direct Access aus?
Ja, also einen klassischen VPN-Client wird man von Microsoft nicht so schnell finden oder VPN-Server. VPN-Clients sind ja im Betriebssystem integriert. Wir haben hier einen eigenen Mechanismus, der unter anderem eben auch bei Windows 7 und Windows 8 Enterprise mit dabei ist, wie ich es zuvor bei Windows Intune erwähnt habe. Das Ganze nennt sich Direct Access und ist im Prinzip eine Technologie, um sicher auf Unternehmensnetzwerke zuzugreifen. Das heißt, für den Anwender stellt sie sich ähnlich wie bei VPN wie ein lokales Netzwerk dar, mit dem großen Unterschied, dass der Anwender sich nicht selbst einloggen muss. Das heißt, sobald mein Rechner online ist, in irgendeiner Form im Internet ist, versucht er hier entsprechend eine Verbindung zum Intranet aufzubauen. Sobald diese initiiert ist, können auch Server aus dem Intranet heraus hier entsprechend Push-Daten auf das mobile Gerät, auf den Windows-PC übertragen. Das Interessante dabei ist, der Anwender merkt nicht, dass er für interne Zugriffe über Direct Access geht und für externe, sofern es der Administrator möchte, direkt weiterhin aufs Internet zugreift. Damit ist das Bandbreitenthema ein wesentlich eleganteres, als ich es zum Beispiel bei VPN habe, weil wirklich nur die internen Zugriffe dann wirklich ins Intranet reingehen. Man kann das Ganze natürlich, wenn man möchte, auch mit Smartcards, PIN-Codes entsprechend versehen. Wenn man diese Connection nicht automatisch aufgebaut haben möchte, muss der User trotzdem einen PIN-Code eingeben oder einen Smartcard-Reader im Windows-PC, damit hier auch entsprechend eine Authentifizierung stattfindet. Viele Unternehmen verwenden es einfach auf den automatischen Zugriff, das heißt ein automatischer Aufbau der Verbindung, da ja der Anwender, sobald er den Rechner öffnet, sich sowieso gegen die Domäne authentifizieren muss. Dadurch spart man ihm einen zusätzlichen Schritt. Das Ganze lässt sich auch mit TPM-Modulen, die auf der mobilen Hardware drauf sind, entsprechend belegen. Das heißt, das Ganze funktioniert wirklich nur dann, wenn der TPM-Chip auf dem Motherboard entsprechend registriert und zertifiziert ist. Somit kann ich die Festplatte zwar ausbauen, der Direct Access-Zugriff funktioniert dann aber nicht mehr mit einem anderen PC. Das würde der Administrator entsprechend mitbekommen. Direct Access in der Version 2012, Direct Access ist Bestandteil von Windows Server, hat ein paar Neuerungen drinnen. Man kann es von der Verwaltung her entweder über die Management-Konsole machen. Es gibt natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, das Ganze über PowerShell zu machen. Für den Zugriff auf die Clients gibt es dann auch eine sehr schöne Network Connectivity Assistant Application, wo man direkt sieht, ist der Rechner online, welche IPv4, welche IPv6 Adresse hat er erhalten, damit der Administrator da relativ komfortabel auf die Geräte schauen kann. In der Vergangenheit war Direct Access Deployment, sagen wir mal so, nicht die leichteste Variante.
Oh ja.
Ja, vor allem all jene Kunden, die intern nur IPv4 fahren, haben sich eigentlich davor gedrückt, wie ich meine, aus guten Gründen. Denn man musste im Internet komplett IPv6 umsetzen, damit Direct Access auch funktioniert. Direct Access ist nach wie vor eine Technologie, die rein auf Basis von IPv6 funktioniert. Das wurde aber jetzt geändert. Mit Server 2012 wird mir hier automatisch eine Protocol Translation gemacht. Das heißt, ich kann hier im Setup Wizard einfach gesagt Next, Next, Next drücken. Auch wenn ich kein IPv6 Netzwerk habe, wird mir das hier entsprechend umgestellt und dann einfach ja genattet. Zusätzlich war ein Riesenproblem die PKI-Infrastruktur. Relativ wenig Kunden haben eine Windows-Domain-PKI-Infrastruktur für einen Certificate-Store aufgebaut.
Teilweise auch, bewusst?
Teilweise bewusst auch, ja, muss man auch dazu sagen. Das war auch eine fixe Voraussetzung von Direct Access. Auch das ist mit Windows Server 2012 gefallen. Ich brauche nicht meine eigene PKI-Infrastruktur aufbauen, nur um Direct Access zu verwenden. Ein weiterer Punkt, der sich hier auf den Folien nicht so findet, aber durchaus ein Thema ist externe IP-Adressen. Mhm. Direct Access auf Server 2008 hatte noch zwei externe IP-Adressen benötigt, die ja nicht ganz billig sind. Mhm. Mittlerweile ist das auch umgestellt worden. Es reicht eine, um einen Direct Access-Zugriff in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Ja, zusätzlich sind noch ein paar Erweiterungen gemacht worden, vor allem was die I.O. betrifft, damit man die Direct Access Server auch entsprechend virtualisiert laufen lassen kann und sie somit ja normal in sein Hyper-V-Environment mit aufnehmen kann. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, hier NLB-Clustering zu machen, um eine entsprechende Ausfallsicherheit zur Verfügung zu stellen. Ja, Oliver, zeigst du uns mal, wie du als Anwender mit Direct Access arbeitest?
Gerne. Wie gesagt, wir nutzen Direct Access bei uns in der Allegri selber. Es ist für uns transparent. Es ist für den End-User einfach zu erkennen, ob er im Direct Access Netzwerk ist oder nicht. In dem Moment, wo ich zum Beispiel in einem Hotel den Netzwerkstecker dort ins Netzwerk stecken würde oder über eine entsprechende Breitbandverbindung, mobile Verbindung aufbaue, sehe ich genau, erstens, mit welchem Netzwerk ich die Verbindung aufgenommen habe. Hier in dem Fall ist es ein drahtgebundenes Netzwerk. Und ich sehe automatisch hier die Direct Access Verbindung als Unternehmensverbindung, wenn sie sich verbindet und dann verbunden ist. Der Vorteil ist, ich kann dann an entsprechende Netzwerke zugreifen oder Systeme zugreifen. In dem Fall wäre es hier jetzt zum Beispiel eine interne Webseite, unser interner SharePoint. Wie man auch an der Adresse sieht, ist das eine interne Adresse, die nicht nach außen gegeben wird, sodass ich jetzt auch hier arbeiten kann und mir Informationen holen kann. Dasselbe geht natürlich nicht nur mit Web-Applikationen, sondern mit jeder anderen Applikation, ob das jetzt zum Beispiel eine SAP wäre oder aber auch klassische File-Ablage, ja, nicht über SharePoint, sondern klassisches File-Share. Das wäre so der Punkt. Und damit sind wir eigentlich gerade auch bei dem Stichwort Datenschicht.
Ja.
Und hier an der Stelle höre ich immer wieder das Thema, wie gehen wir denn mit Daten zukünftig um? Insbesondere, wie unterstützen wir Offline- und Online-Szenarien? Wie wir es hier gerade gesehen haben, wie realisieren wir automatische Synchronisation im Hintergrund, ohne dass das der User wieder eingreifen muss? Dasselbe Thema, wie wir es auch zum Beispiel bei den Zugängen haben. Man möchte mehr und mehr davon weg, dass der User Interaktionen machen muss, dabei vielleicht auch Fehler macht, die dann wiederum Support Calls initiieren würden, sondern es soll so voreingestellt werden, dass es sicher ist, aber dass es auch im Hintergrund läuft. Data-Replikation der Daten, um Bandbreiten zu sparen. Einfach nicht immer voll die Daten pumpen, sondern immer nur die Änderung. Konfliktmanagement. Was passiert, wenn zwei Personen an denselben Daten gearbeitet haben und dort Konflikte entstehen? Sichere Ablage von Daten, zum Beispiel Verschlüsselung. Gerade diese Diskussion, die es eine Zeit lang gab, wo meine Daten liegen und wer dann darauf Zugriff hat oder nicht, ist durch Verschlüsselung natürlich und nicht nur durch die Lokation beeinflussbar. Hier an der Stelle hat sich jetzt eine ganze Menge getan. Da denke ich gerne auch noch drauf ein. Und natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Wie ist es zum Beispiel mit den Datenschutzgesetzen? Da haben wir ganz klare Richtlinien hier in Europa, auch in Deutschland, in Österreich. Und die müssen wir natürlich als Unternehmen auch einhalten. Und insbesondere, wenn wir Berater sind oder Hersteller sind, auch die Wünsche unserer Kunden und die gesetzlichen Vorgaben beachten. Frage an dich, Geronimo. Mhm. SkyDrive und SkyDrive Pro als Stichwort. Mhm. Was bietet der Microsoft an der Stelle an?
Ja, ich zeige das Ganze jetzt einfach mit SkyDrive Pro her. Ich komme dann auch noch zu der Unterscheidung zwischen SkyDrive und SkyDrive Pro. Das Interessante bei SkyDrive Pro ist, dass es ein klassischer File-Replikationsmechanismus für meine Daten ist, den man von Cloud-Mechanismen eben wie G-Drive, SkyDrive oder Dropbox kennt. SkyDrive Pro versteht sich aber hier wirklich als reine Unternehmenslösung. Der Anwender hat einfach ein SharePoint-Portal. SkyDrive Pro basiert auf SharePoint und hat hier entsprechend seine Dokumente abgelegt. Das wäre jetzt die Web-Variante, die funktioniert mit allen klassischen Browsern. Das heißt, SharePoint 2013 unterstützt Mozilla Firefox, Apple Safari auf OS X, Google Chrome und Internet Explorer 8, 9 und 10. Und mit diesen Browsern kann ich eben entsprechend hier auf meine Dokumente zugreifen. Das Interessante bei SharePoint 2013 ist, dass diese URL natürlich auch mit Smartphone-Browsern funktioniert. Das heißt, über den HTTP-Header erkennt er entsprechend, dass ein Smartphone die Site ansurft und bringt dann eine stark reduzierte Oberfläche an den User, damit der das auch mit dem Finger bedienen kann. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz klassisch einen Ordner zum Beispiel anzulegen und meine File-Struktur aufzubauen. Das Ganze ist jetzt noch webbasierend. Ich kann aber rechts oben über den Sync-Button die Dokumente und Ordner entsprechend auf meine Festplatte synchronisieren. Schauen wir mal in den klassischen Windows Explorer, in dem bin ich jetzt drinnen. Ich habe hier meine Ordner und hier wird dann in weiterer Folge auch noch mein Demo 01 Ordner entsprechend rein synchronisiert werden. Ich schaue da jetzt aber mal vorab in einen anderen Ordner rein. Hier in die Events, hier sieht man schon den Demo 01 Ordner, der ist jetzt natürlich noch leer. Ich schaue davor noch hier in den Events Ordner auf den Microsoft Day und habe hier jetzt meine Präsentationen, meine Slide-Vorlagen ganz klassisch drinnen. Ich kann die jetzt hier mit Hilfe einer Shell Extension direkt öffnen. Go to Browser bedeutet in dem Fall, dass das Dokument auf SkyDrive Pro entsprechend dargestellt wird und ich kann mir hier jetzt mit den Office Web Applications auch eine Vorschau dieser Präsentation anschauen. Das heißt, das PowerPoint-Dokument wird hier in HTML gerendert und direkt im Browser dargestellt. Die Office Web Applications für Datenansicht gibt es für Word, Excel, PowerPoint und OneNote und für diese vier Dateitypen kann ich die Dokumente mir direkt im Browser anschauen. PDFs und Words könnte ich auch, Word-Dokumente und PowerPoint-Dokumente könnte ich auch in PDF exportieren. Und ich habe hier auch direkt die Möglichkeit, die Office Web Application im Fullscreen-Modus aufzumachen und habe, wenn Sie so wollen, hier jetzt ein richtiges PowerPoint, allerdings im Browser. Das heißt, ich brauche keine clientseitige Installation, um Word, Excel, PowerPoint und OneNote-Dokumente anzuschauen, bekomme sie direkt vom SkyDrive Pro und kann hier per Klick diese Präsentation auch direkt im Browser bearbeiten. Dadurch stehen dem Anwender, egal auf welchem Device er ist, egal ob er im Internetcafé ist oder im Hotel auf einem Kiosk-PC sitzt, alle Dokumententypen zur Verfügung. Er kann direkt darauf zugreifen und bekommt hier auch die Möglichkeit, die Dokumente zu bearbeiten.
Das heißt, oder? Office für Android ist jetzt möglich.
Office für Android ist damit möglich, ja, allerdings im Browser. Es gibt noch keine eigenen Apps dafür. Schauen wir mal, ob sich das in der Zukunft ändern wird.
Bisher war ja Office für den Macintosh durchaus erhältlich, für iOS, für Android. Ja. Damit wäre es jetzt möglich, auch für andere Devices, die zum Beispiel jetzt noch nicht unterstützt werden, aber durchaus einen gängigen Browser haben, ja, würden damit durchaus Office-Dokumente bearbeiten können.
Absolut, ja. Absolut.
Hervorragende Sache ist für die Zusammenarbeit, auch wenn man sehr viel mobil unterwegs ist.
Ganz genau, ja. Und ich kann hier auch direkt jetzt in PowerPoint entsprechend meine Folien bearbeiten, neue hinzufügen, die per Drag-and-Drop verschieben. Also die klassischen Möglichkeiten, wie man sie kennt, wiewohl der Funktionsumfang natürlich schon ein bisschen eingeschränkt ist. Also ich kann es nicht mit der full-blown Desktop-Application vergleichen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein sehr komfortabler Weg, mit seinen Dokumenten zu arbeiten. Das war der erste Schritt hier aus dem Filesystem raus. Zusätzlich kann ich mir auch einen Link auf dieses Dokument in die Zwischenablage kopieren. Der geht dann natürlich auf SkyDrive Pro und SharePoint, ist kein Link auf die lokale Disk. Und zu guter Letzt kann ich hier über Share dieses Dokument auch noch freigeben. Jetzt geht mir der Sharing-Dialog von SkyDrive Pro auf und ich kann hier jetzt andere Leute einladen, direkt auf mein Dokument, das hier online abgelegt wurde, zuzugreifen. Das Ganze funktioniert auch mit externen SMTP-Adressen. Das bedeutet, es muss nicht zwingend ein Anwender innerhalb des Unternehmens sein. Das ist aber ein Feature, das der Administrator hier explizit freischalten kann. Sprich, wenn man das nicht möchte, kann man hier den externen SMTP-Zugriff auch entsprechend rausnehmen. Der User klickt einfach auf Share und hat das Dokument damit freigegeben. Das, was hier in Wirklichkeit im Hintergrund passiert, ist klassisches Permission Management, wie wir es aus dem Windows-File-System kennen. Das heißt, diese Dokumentenbibliothek wird wieder mit NTFS-Rechten vergeben. Ich kann mir das hier anschauen. Derzeit habe nur ich Zugriff. Und wenn ich auf den Advanced-Tab gehe, sieht man jetzt hier, dass ich hier die Möglichkeit habe, User hinzuzufügen, diesen explizite Permissions geben kann. Und das passiert wieder auf Active Directory Accounts, auf Active Directory Gruppen. Ich bekomme hier auch die klassischen AD Permission Groups mit rein und kann somit auch entsprechend sicherstellen, dass Dokumente auf SkyDrive Pro mit den richtigen Rechten versehen sind. Das, was ich jetzt hergezeigt habe, war SkyDrive Pro. Im Hintergrund liegt hier immer SharePoint. Das Ganze funktioniert nicht nur mit MySite-Daten, sondern mit jeder beliebigen SharePoint-Dokumentenbibliothek. Die werden lokal auf die Disk runtersynchronisiert. Der Anwender kann somit offline damit arbeiten. Bei Office 365 hätte man hier derzeit ein 7 GB Limit für die MySite-Daten. Für die SharePoint-Dokumentenbibliotheken gibt es kein Limit. Da kann man beliebig viele Bibliotheken beliebig groß synchronisieren. Da wird dann eher die lokale Festplatte das Limit irgendwann einmal darstellen. Der große Unterschied zu skydrive.live.com ist der, dass skydrive.live.com wirklich ein reines Angebot für Privatanwender ist. Das heißt, die Daten werden irgendwo in der Cloud gespeichert, auf irgendwelchen Servern von Microsoft. Man hat hier demnach keine Kontrolle drüber. Dafür ist es ja recht kostengünstig. 7 GB werden einmal gratis einfach hergegeben. Und man hat keine klassischen Backup-Mechanismen, die ich bei SharePoint natürlich schon habe.
Also der klassische Personal Cloud-Ansatz, den Ihnen auch eine Google oder jeder andere Anbieter.
Genau, ja. Das wäre SkyDrive Live.com. Mhm. Ein großer Unterschied zu SkyDrive Pro, das wirklich eine Unternehmenslösung ist. Das heißt, ich kann SkyDrive Pro auch auf meinem On-Premise SharePoint-Server verwenden, ohne dass ich eine Internetverbindung aufbauen muss. Mhm. Und habe meine Daten lokal in meinem Server-Environment gespeichert, kann meine Backups, meine Sicherungen einrichten. Ich habe bei SkyDrive Pro auch Versionierung dabei. Das heißt, der User kommt auf die Vorgängerversionen meiner Dokumente.
Und hätte es wieder über Direct Access zugriffbar für jeden anderen mobilen User.
Ganz genau. Sobald ich Direct Access mit dabei habe, habe ich direkt Zugriff auf SkyDrive Pro.
Gut, prima. Kommen wir zum Thema Applikation. Denn nun haben wir die Endgeräteschicht, die Kommunikationsschicht, die Datenschicht. Bleibt also noch die Applikationsschicht. Anforderungen, die ich immer wieder höre, sind Geräteunabhängigkeit, einfacher und sicherer Zugriff, die Datenkontrolle, zum Beispiel der Speicherort und die nahtlose Verarbeitung von Dokumenten und Inhalten, wie wir es eben gerade auch mit den Office Web Apps gesehen haben. Applikationsbeispiele gibt es unendlich viele. Es haben sich aber so 5 Kernmöglichkeiten heraus oder Kernarchitekturen herauskristallisiert. Das eine sind die klassischen Web-Applikationen, wie man sie heute auch bei Microsoft durchaus bekommt, mit Outlook Web Access, SharePoint, Microsoft CRM, aber auch mit Salesforce.com oder einem Beispiel, was ich nachher Ihnen zeigen werde. Virtualisierte Applikationen mittels Terminal Services und Webportal. Hier wäre zum Beispiel der Remote Desktop Services von Microsoft zu nennen, der in der Version 2012 zum Beispiel einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht hat. Aber auch zum Beispiel ZenUp, ZenDesktop, um hier einen Mitbewerber zu nennen, der im klassischen Umfeld der virtualisierten Applikationen tätig ist. Eingebettete Applikationen haben wir eben gerade gesehen mit Office Web Apps, mit SharePoint oder SkyDrive. Dann containerbasierte Applikationen, zum Beispiel mit ZenPrice oder aber auch mit Microsoft Virtual Applications, also AppWee.
Genau. Ja.
Oder native Applikationen mittels Web-Services, wie sie heute auch teilweise schon von Microsoft auch angeboten werden, aber auch von anderen Herstellern, die dann zum Beispiel auf den App-Web-Desktop von Windows RT oder Windows 8 geladen werden können. Dadurch haben wir eine entsprechende Architekturansicht, wo der User auf der einen Seite steht mit seinen Endgeräten, der über PC, Smartphone und Tablet über die Endgeräteschicht, die Kommunikationsschicht und die Datenschicht in Services reingeht. Ob das nun eine Service Cloud ist oder ob das Services in der DMZ sind, wie Web Services, Windows 8 Apps oder Office Apps, zum Beispiel auch den eigenen App Store, auf die entsprechende Applikationsschicht zugreift. Wie das aussieht, kann ich mal zeigen. Wir nutzen selber sehr viele Web Apps. Ob das jetzt nun zum Beispiel unser eigenes Portal ist, auch hier wieder, kann ich Ihnen das zeigen. Wir haben hier zum Beispiel unsere Allegri Akademie, wo wir die Termine sehen, wann zum Beispiel Trainingskurse angeboten werden oder der Trainingskalender. Das ist zum Beispiel jetzt über einen sicheren Weblink nach außen gegeben. Oder aber auch, wo wir unsere eigene Spesenabrechnung, Urlaubseinreichung über einen Anbieter machen, der sich HR Works nennt, wo wir dann entsprechend eine Dienstleistung in Anspruch nehmen als Allegri und die entsprechend mit HR Works dann nutzen. Sodass zum Beispiel im Bereich der Applikation, der webbasierten Applikation, eine ganze Menge möglich ist. Auch die Allegri nutzt, wenn sie zum Beispiel nicht an ihren eigenen Laptop sind, Outlook Web App, dass wir also zum Beispiel in einem Hotel, wo wir jetzt keine Möglichkeiten haben, aber wo zum Beispiel in der Lobby ein entsprechender PC steht, über Outlook Web Access dann entsprechend in der Kommunikationsverbindung mit dem Unternehmen bleiben. Und natürlich benutzen wir auch unsere Smartphones, wo wir auch auf die entsprechenden Applikationen zugreifen können, unsere E-Mails lesen können. Das ist heute mobiles Arbeiten, so wie es Allegri macht und so wie es viele andere Unternehmen sich auch wünschen. Insbesondere auch im mittelständischen Bereich haben wir da sehr stark die entsprechenden Anforderungen. Gut, gehen wir nochmal zurück. Es gibt ja noch mehr in dem Bereich, insbesondere bei den Applikationen. Vielleicht kannst du nochmal zeigen, was es dann auch so gibt bei Microsoft Geronimo.
Ja, auf Basis von Windows 8 gibt es ja auch ein neues Applikationsmodell. Das heißt, auf einem Windows 8 Desktop-PC, egal ob das Windows RT oder Windows 8 ist, habe ich hier den App Store, um mir hier Applikationen runterladen zu können. Das kennt man, glaube ich, auch von den mobilen Endgeräten. Hier ist es allerdings ein neues Entwicklungsmodell auf Basis von HTML5 und JavaScript. Ich kann hier aber auch weiterhin .NET-Anwendungen mit VB.NET, C-Sharp entwickeln oder auch mit C++. Vor allem sehr grafisch intensive Spiele werden nach wie vor hier in C++ entwickelt und dann über einen Public App Store distributiert. Das heißt, die Anwender können es hier runterladen. Ein anderer Punkt, der hier aber sehr stark reinkommt, auch die Applikationen, die du vorher hergezeigt hast, sind ja eigentlich unternehmensinterne Applikationen. Und die möchte ich nicht unbedingt in so einem App Store drinnen haben. Die möchte ich schön innerhalb meiner Firma belassen. Und dazu gibt es auch für Windows 8 Apps die Möglichkeit, diese sozusagen Site zu loaden. Das heißt, ich baue meinen firmeninternen App Store auf. Die Anwender können weiterhin auf die öffentlichen Apps aus dem Windows Store zugreifen, bekommen aber zusätzlich die Möglichkeit, klassische Line-of-Business-Applications, die schon im neuen Windows 8 Design gebaut worden sind, aus der eigenen Infrastruktur runterzuladen und auf die Geräte zu installieren. Das Ganze funktioniert wieder über ein Self-Service-Portal, wo mir die Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Der User surft das Portal an, klickt auf die App und die wird dann entsprechend in die Betriebssysteminstanz installiert. Das wäre der händische Weg. Man kann das Ganze natürlich auch automatisieren, weil die Basisvariante wäre hier, das einfach über PowerShell auszulösen. Das heißt, ich kann hier mit ein paar PowerShell-Commandlets auch Windows 8 Apps auf meiner Windows 8 Instanz installieren. Das Ganze lässt sich auch über Deployment-Methoden machen. Zusätzlich ganz klar System Center 2012 als zentrale Deployment-Option bietet auch die Möglichkeit, Windows 8 Apps über den Configuration Manager auszurollen. Sollte man den Configuration Manager nicht haben, gibt es auch das gratis Microsoft Desktop Deployment Toolkit. Mit dem Update 1 von der 2012er Version bekomme ich auch Windows 8 Apps auf meine Clients drauf. Wenn man jetzt eigene Apps entwickeln möchte, teilt sich das eigentlich in zwei Bereiche auf. Einerseits das Software Development, die jetzt in Visual Studio eine Windows 8 App entwickeln. Dafür gibt es auch Project Templates. Und mit diesem Project Template kann ich mal die App selber in C++, C-Sharp programmieren. Zusätzlich gibt es ein Windows App Certification Kit innerhalb von Visual Studio, wo jetzt noch einmal geprüft wird, ob die App wirklich den Voraussetzungen einer Windows 8 App entspricht. Und der Anwender muss dann im Build-Prozess die Application mit einem Zertifikat signieren. Dieses Zertifikat ist ein Domänenzertifikat, also bleibt innerhalb der Firma und wird dem Entwickler einfach von der IT zur Verfügung gestellt. Das heißt, die IT kann dann das Package übernehmen, lässt noch einmal das Certification Kit drüber laufen, verteilt die App an das Testing, dann kann man entsprechende Rollout-Tests mit der App machen und dann eben zum Beispiel mit System Center 2012 das Ganze in der gesamten Organisation ausrollen. Zusätzlich gibt es ein paar Management-Optionen, wie man jetzt mit solchen Windows 8 Apps in der Domäne mit seinen Windows 8 und Windows RT Geräten umgeht. Es gibt hier auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Group Policies den sogenannten App-Locker auszuführen. Das heißt, der Admin kann hier wirklich dedizierte Apps auch aus dem Windows 8 App Store stoppen. Er kann sie sperren, die Anwender können diese nicht lokal installieren. Dafür definiert er im App-Locker einfach Policies für Windows Store Apps oder für interne Line-of-Business Apps, die dann entsprechend ausgerollt werden. Und er kann diese Policies einerseits händisch erzeugen oder eben auf Basis von einer Liste von bereits installierten Apps. Das heißt, der Admin sieht hier auch, welche Apps wurden bereits auf den Windows 8 Instanzen installiert und kann dann die Policies auch anpassen, damit hier die einzelnen Anwendungen gesperrt oder nicht gesperrt werden. Jetzt gibt es noch einen neuen zusätzlichen Mechanismus. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von den Windows 8 Apps und schauen uns Office an. Also die Klassiker Word, Excel, PowerPoint in der Version 2013 unterstützen auch ein neues App-Modell. Das heißt, es gibt jetzt auch Apps für Outlook, Outlook Web Access, Word, Excel, PowerPoint und Project, damit Anwender direkt in die Office-Anwendungen eigene Apps integrieren können. Diese Apps gibt es auch für SharePoint und die greifen jetzt einfach im Hintergrund auf entsprechende Services und Daten, entweder innerhalb meines Unternehmens, Stichwort SQL Server, Stichwort SharePoint zu, oder sie greifen auf Cloud-Dienste zu, wie Windows Azure Applications oder Jammer, irgendwelche Newsfeeds von Facebook lassen sich hier genauso integrieren. Die Idee ist, dass man diese Apps innerhalb der Office-Anwendungen verwenden kann, ja, um zum Beispiel automatisch einen Seriendruck durchzuführen oder auf zentrale Datenbanken zuzugreifen, Kundendatenbanken zum Beispiel.
Sehr häufiges Beispiel ist immer Umrechnungskurse, zum Beispiel oder Währung, wenn man Excel ausfüllt.
Ist ein schönes Beispiel für Excel oder Kartendienste aus dem Internet. Machen zum Beispiel auch bei Excel Sinn, wenn man sich die Verkaufszahlen zum Beispiel nach Kontinent gruppiert anschauen möchte, kann man hier auf die Bing Maps zum Beispiel zurückgreifen. Diese Office Apps haben einen klassischen Office App Store, den man über den Browser erreichen kann. Man sieht das hier schon am Screenshot, das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Mechanismus, wie man mit Apps umgehen kann. Man kommt auf diesen App Store auch direkt aus den Office-Anwendungen selbst. Also man muss sich die URL nicht merken. Man kann direkt in Word, Excel, PowerPoint das App Store-Fenster öffnen und sieht dann hier einerseits den Public Office App Store, in dem Fall zum Beispiel wäre das Microsoft Word. Zusätzlich kann der Admin hier jetzt auch einen Organizational App Store für Office-Applikationen freischalten. Am Client mache ich das einfach über eine Policy, hinterlege ich entsprechend die URL meines Company App Stores und der taucht dann bei den Anwendern in Word, Excel und PowerPoint einfach normal auf als Link und somit kann der Administrator hier auch firmeninterne Applikationen den Anwendern bereitstellen.
Das heißt, mit dem App Store wäre auch das Thema zum Beispiel von Vorlagenverwaltung endlich gelöst und wir hätten dort ein zentrales Medium, um Vorlagenverwaltung
zu machen. Zum Beispiel, ja, oder ich greife im Hintergrund auf meinen SQL-Server zu, baue automatisch den Briefkopf rein, habe gleich die Kundenadresse mit dabei auf Basis der SQL-Serverdaten und dadurch kann ich sehr leicht automatisieren und standardisieren, auch die Inhalte des Dokumentes.
Sehr gut.
Schauen wir uns den App Store an, wie kann ich den jetzt innerhalb meines Unternehmens aufbauen? Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Die eine Variante wäre, diesen App Store auf Basis eines SMB-File-Shares zu machen. Ich habe mich für die etwas elegantere Variante entschieden. Ich kann einen App Store auch auf Basis von SharePoint 2013 erzeugen. Der SharePoint App Store kann jetzt in der Cloud bei Office 365 laufen, so wie hier in meinem Demo. Ich kann dieses Site Collection Template aber auch mit einem klassischen On-Premise SharePoint Server machen. Das heißt, ich kann es wieder komplett autark innerhalb meines Unternehmens machen, habe hier einen App Catalog. Das heißt, ich habe hier eine SharePoint-Site, wo ich jetzt Apps sammle, Unternehmens-Apps sammle. Hier hätten wir einen Moment, ich muss mich nur neu einloggen. So. Ja, jetzt funktioniert es, jetzt ist die Session refreshed. Hier habe ich jetzt meine Anwendungen für Office und hier meine Apps für SharePoint. Ich sehe dann hier die Apps, die ich als Administrator hier verwalte in meinem Repository. Zusätzlich kann ich, einen Moment, zusätzlich habe ich die Möglichkeit, hier App-Requests zu verwalten. Was ist das? Ich kann als Administrator in meinem zentralen SharePoint-Management festlegen, dass Anwender, die auf Apps aus dem offiziellen Microsoft App Store zugreifen wollen, das nur dann dürfen, wenn diese Apps vom Administrator freigeschalten werden. Einen Moment, ich muss mich nur, glaube ich, wirklich komplett neu einloggen. Ich schließe dazu kurz meinen Browser, mache ihn wieder auf. Dann haben wir das gleich. Sie sehen, bei Office 365 gibt es hier auch entsprechend eine Authentifizierung. Hier habe ich auch die Möglichkeit, da mit Hilfe von ADFS Username und Passwort aus meiner Domäne zu übernehmen. In meinem Fall ist das jetzt ein reiner Online-Account. Es wäre aber auch möglich, hier den Windows-Domain-Account zu nehmen und das Windows-Domain-Passwort zu nehmen. Das wird dazu nicht synchronisiert in die Cloud, sondern es wird über einen HTTP-Request direkt von meinem Domain-Server abgefragt. Ich bin jetzt wieder hier im SharePoint-Management und habe hier jetzt die Möglichkeit, die Store-Settings zu ändern. Und ich kann somit sagen, meine Anwender dürfen auf den öffentlichen Microsoft Marketplace erst gar nicht zugreifen. Mhm. Bei uns sind bei Office, Word, Excel, PowerPoint nur firmeninterne Applikationen erlaubt. Zusätzlich habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, ja, ich erlaube es, nur das Ganze funktioniert über einen Freigabemechanismus. Das heißt, der Anwender will eine App aus dem Public App Store kaufen und sobald der Administrator das Hackerl drunter setzt, kann er es dann auch wirklich in Word und Excel verwenden. Das ist vor allem auch interessant, um hier zentral Kreditkarteninformationen zu hinterlegen, sprich Apps wirklich über die Firma zu kaufen, damit ich es zum Beispiel auch in die Buchhaltung mit aufnehmen kann. Ansonsten hat der Administrator hier über den zentralen App-Katalog die Möglichkeit, die Apps bereitzustellen. Er kann hinter einzelne Apps dann auch entsprechend Permissions setzen, damit nicht alle Anwender auf alle Apps zugreifen können. Habe ich hier die Möglichkeit, die Dateien einzeln mit Permissions zu versehen. Das Ganze funktioniert wieder auf Basis von Active Directory Gruppen und Active Directory Berechtigungen. So, einen Moment bitte. Ich schalte jetzt wieder zurück. Das war ein Überblick über den App Store innerhalb einer Firma. Oliver, darf ich dich bitten, jetzt haben wir viele verschiedene Sachen gesehen, viele verschiedene Methodologien auch gesehen, wie man Application und Device Management mit Microsoft-Technologien machen kann. Jetzt wäre, glaube ich, eine Zusammenfassung an der Zeit.
Denke ich auch. Also, wir hatten ja vorhin die Kernfragen, welche Endgerätestrategie soll ich wählen? Die lässt sich relativ einfach beantworten. Jedes Endgerät kann genutzt werden. Die technischen Voraussetzungen sind heute da, dass jedes Endgerät auch bei einem Bring Your Own Device mit benutzt werden kann. Welche Kommunikationsstrategie benötige ich? Auch hier wieder relativ einfach, jedes Kommunikationsmittel geht. Ob nun drahtlos oder drahtgebunden, gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Frage ist nur, wie sicher sollen die Zugänge und wie komfortabel sollen die Zugänge realisiert werden. Auch was mit den Unternehmensdaten passiert, haben wir heute relativ klar beantwortet. Ich denke, Sie können Ihre Unternehmensdaten heute hinlegen, wo Sie sie möchten. Es gibt die entsprechenden Mechanismen, sie zu schützen und auch darauf zu achten, dass diese den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wie gehe ich mit den Applikationen um? Auch dort haben wir heute sehr viel gesehen, ob das nun Embedded-Apps sind, Web-Apps sind. Die Frage ist eher eine organisatorische. Ja, wie wollen Sie in Zukunft zum Beispiel mit Ihren Applikationen umgehen? Wie wollen Sie in Zukunft Lifecycle-Management bei den Applikationen betreiben? Das sind eher organisatorische Fragen, nicht so sehr technische Fragen, weil die Technik, die gibt es her. Egal, ob Sie jetzt Web-Applikationen nutzen, die Sie von überall benutzen können, über Direct Access oder über nach außen hergegebene URLs, ob Sie das über Virtualisierung machen oder aber ob Sie das mit entsprechenden Standalone-Systemen machen. Was mit den Kosten ist, auch das haben wir kurz angerissen. Wir haben, wie gesagt, Ihnen kurz zum Beispiel das Thema mit den Kosten für SkyDrive gezeigt. Insofern wäre das auch ein Thema. Wenn Sie noch weitere Diskussionen haben wollen über die Kosten und wie sich das darstellt, kommen Sie einfach auf uns zu. Bleibt noch eins zu sagen. Ja, den Elefanten in Scheiben schneiden macht das Ganze eben auch übersichtlich. Es hilft uns praktisch, die organisatorischen Herausforderungen an die IT zu lösen, die wir haben. Wir können halt planbare und flexible Lösungsansätze wählen. Insbesondere was die Flexibilität angeht, haben wir heute sehr viel gesehen. Ich habe aber auch immer wieder auch aus dem Markt Beispiele gezeigt. Selbst Microsoft öffnet sich anderen Herstellern wie iOS mit der Firma Apple oder Android mit Google. Deswegen ist auch ein Best of Breed oder ein herstellerorientierter Ansatz möglich bei der Umsetzung. Sie haben also die Wahl. Ja? Und auch hier wieder durch die Wahl ist im Grunde genommen ist eine organisatorische Entscheidung, was Sie nutzen. Wir haben Ihnen gezeigt, wie Sie Investitionskosten senken können, indem Sie Dinge nehmen, die Sie heute schon im Unternehmen im Einsatz haben mit Direct Access, und damit auch Investitionsschutz betreiben können. Und das Ganze kann sicher, schnell und kostengünstig realisiert werden. Auch wir haben zum Beispiel beide über SkyDrive unsere Präsentation erarbeitet. Insofern habe ich jetzt Lust bekommen, mehr in SkyDrive zu machen und auch mehr damit zu tun, auch mich auszutauschen mit den Kollegen. SkyDrive Pro könnte für uns eine interessante Geschichte werden. Das werde ich nochmal mit unseren Kollegen besprechen. Also bleibt mir nur noch die Frage übrig, worauf warten wir eigentlich? Weil es geht, es läuft, es ist sicher, es lässt sich gut integrieren. Und damit sind eigentlich die Dinge, die Voraussetzungen gegeben, dass man heute loslegen kann. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich bei Ihnen bedanke. Sollte Ihnen das Ganze gefallen haben, erzählen Sie es weiter. Dafür haben wir diese Informationen für Sie. Sollten es Ihnen nicht gefallen haben, dann kommen Sie zu uns und reden Sie mit uns. Wir sind für jede Kritik offen. Ich bedanke mich recht herzlich. Und wenn du noch was sagen möchtest, Geronimo?
Ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren interessante Punkte dabei und es ist uns hoffentlich gelungen, so den einen oder anderen Missing Link, der vielleicht in Ihrer Infrastruktur jetzt noch fehlt, darzustellen, damit man hier wirklich ein komplettes Paket in seiner Infrastruktur hat. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.